In der heutigen Folge schauen wir auf einen möglichen Thronfolger von Nvidia. Außerdem werfen wir einen Blick in die Küchen der internationalen Haushalte, Stichwort Shark Ninja. Und es erfolgt der obligatorische Blick auf die Zahlen von 2G Energy.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Suttrup
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute den 9. September 2025. René, wir starten wie immer mit dem Blick auf die vergangene Woche. Insgesamt, was Deutschland angeht, keine gute Börsenwoche. Der DAX hat 1,28% verloren. Gestern jetzt auch leicht im Minus geschlossen. Wir liegen aktuell bei 23.756 Punkten.
Ja, genau. Ja. So sieht es vorbörslich jetzt gerade auch wieder aus.
Genau, in Amerika wieder ein anderes Bild letzte Woche. Kleine Gewinne im S&P 500 0,33%, der Nasdaq technologielastig geprägt, noch stärker gewonnen mit 1,01%. Da hat insbesondere Google oder Alphabet, ist ja die Mutter von Google, den Index ja nochmal getragen. Google hat 10% zugelegt, obwohl die EU eine Rekordstrafe gegen Google verhängt hat, über knapp 3 Milliarden Euro wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln. Aber das hat die große Rolle nicht gespielt. Es wurde vom Markt sehr, sehr positiv aufgenommen, dass die Zerschlagung, die in den letzten Wochen oder Monaten ja immer mal wieder diskutiert wurde, vom Tisch genommen wurde. Der Konzern muss weder den Browser Chrome abgeben, noch das Betriebssystem Android. Und das kam super gut an am Markt.
War schon auch kritisch zu diskutieren. Ist ja schon eine Art Monopol, was Google da ausnutzt. Und dennoch ging die Klage nicht durch. Ja. Gut für Google, fürs System weiß man nicht so ganz. Ne?
Wahrscheinlich auch eine Story, die auch noch nicht komplett zu Ende ist. Wahrscheinlich wird die Diskussion immer mal wieder auf Flammen, aber fürs Erste.
Für die Aktie gut,
sehr, sehr
für die Märkte
gut. Für Google und für den Nasdaq entsprechend auch, weil natürlich Google auch relativ hochgewichtet ist im Index.
Ja. Also ich glaube Nasdaq oder S&P 500 auch letzte Woche wieder mit einem Allzeithoch, zumindest irgendwo Richtung Mitte der Woche. Ne?
Genau, hinten von Allzeithoch zu Allzeithoch im Moment kann man sagen, zumindest was die amerikanischen Indizes angeht. Der DAX, ich glaube Allzeithoch immer bei 24.600, 24.700 Punkten, da sieht man mittlerweile doch 1.000 Punkte drunter.
Ja, richtig.
Aber gut, wir hatten ein paar volkswirtschaftliche Daten, vor allem aus den USA, René. Du hast die Details für uns.
Genau, ich fange mal mit dem Arbeitsmarkt an, wo der Markt ja insbesondere gerade auch Richtung Zinsentwicklung hinschaut und der Arbeitsmarkt zeigt deutliche Schwächen. Im August wurden lediglich 22.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, weit weniger als die erwarteten 75.000. Ja, und während die Zahlen für Juli leicht nach oben korrigiert wurden, zeigt sich für Juni ein düsteres Bild. Statt eines leichten Zuwachses wurden 13.000 Euro abgebaut, also auch revidiert dann nochmal insgesamt. Die Arbeitslosenquote stieg im August leicht auf 4,3%, auf den höchsten Stand seit Oktober 2021. Also von der Seite ja schon ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt sich ein bisschen eintrübt. Ne? Und diese schwachen Arbeitsmarktdaten erhöhen dann den Druck auf die US-Notenbank, bei ihrer Sitzung am 17. September die Zinsen zu senken. Und ja, der Marktteilnehmer rechnet eigentlich jetzt mit knapp 99%, dass wir eine Zinssenkung sehen. Die Frage ist mittlerweile, glaube ich, fast nur noch, ob 0,25 oder 0,5.
Gibt schon Meinungen, die jetzt auch davon ausgehen, dass vielleicht sogar ein halbes Prozent wird, wie du gerade sagst.
Ja. Richtig, genau. Zumindest eingepreist, jetzt Stand heute, fürs laufende Jahr 3 Zinssenkungen. Wie sie dann von der Ausprägung aussehen. Das Jahr entwickelt sich ja auch noch, aber aktuell werden 13 Senkungen bis Jahresende eingepreist. Von der konjunkturellen Seite gab es in den USA noch positive Nachrichten. Der Service PMI ist im August auf 52 Punkte gestiegen, signalisiert damit moderates Wachstum im US-Dienstleistungssektor. Besonders positiv dort, die Auftragsbücher füllen sich schneller, was auf eine steigende Nachfrage hindeutet. Und allerdings bleibt die Beschäftigungskomponente, und da stoße ich eigentlich wieder ins gleiche Horn wie gerade Arbeitsmarkt, bleibt unter 50 Punkte, was keinen Hinweis auf Verbesserung des Arbeitsmarktes dann gibt. Also unterstreiche ich nochmal das, was wir gerade gehört haben vom Arbeitsmarkt. Nochmal einen ganz kurzen Blick Richtung Europa. Im zweiten Quartal 2025 wuchs das BIP in der Eurozone um 0,2%. Innerhalb der EU gab es starke Unterschiede. Dänemark plus 1,3%, während Deutschland mit minus 0,3% und Finnland mit minus 0,4% Rückgänge verzeichnen. Also auch dafür Deutschland eher auch ein düsteres Bild. Und ich glaube, man kann festhalten, Europas Wirtschaft bleibt moderat im Wachstum insgesamt. Ich habe nochmal den Vergleich zu USA gezogen, da sieht man ein bisschen mehr Schwung. Da waren die letzten BIP-Zahlen geprägt von einem Wachstum von 0,8%.
Schon noch Luft nach oben, hoffen wir, dass die
Infrastrukturrüstungspakete
dann irgendwo zünden. Genau. Das wird dem Wachstum helfen, aber so wahnsinnig viel ist noch nicht davon zu sehen.
So ist es.
Ja, Gold auch eine richtig gute Woche mit über 4% an Wertzuwachs. Du hast gerade gesagt, niedrigere Zinsen, insgesamt so dieses Thema um die Staatsverschuldung, USA, Frankreich natürlich jetzt im Moment gerade aus europäischer Sicht allgegenwärtig. Ja, alles Dinge, die den Goldpreis weiter treiben. Im laufenden Jahr mittlerweile 38% gemacht im Dollar. Also echt.
Und nachdem wir letztes Jahr wie viel gesehen haben? Auch schon 25, ja, auch, 30, ne?
Ja, ich würde sagen, war auch ungefähr ein Drittel, was Gold letztes Jahr zugelegt hat. Also echt heftig. Bitcoin auch zugelegt mit 3,4%, aber sogar hinterm Gold, aber trotzdem eine gute Woche, man sagen. Bitcoin stand aktuell, ich glaube, bei ungefähr 112.000 Dollar. Ja, Euro-US-Dollar. Euro hat wieder leicht zugelegt in der letzten Woche. Für 1 Euro bekommt man aktuell 1,17 Dollar oder etwas mehr als 1,17 Dollar.
Passt auch dazu, wenn jetzt mehr Zinssenkungen eingepreist werden, dass dann der US-Dollar eher mal wieder schwächer wird,
ja, gegenüber dem Euro, genau. Und an den Renditen sieht man es eben auch, die 10-jährigen deutschen Renditen 2,65%, 10 Punkte weniger als vor einer Woche, also die Renditen etwas gefallen, und in den USA mit 20 Basispunkten nur etwas stärker, 4,05. Da waren wir ja bei den 10-Jährigen schon mal Richtung 5% unterwegs. Da sieht man schon eine gewisse Entspannung. Aber ja, die Entspannung kommt natürlich auch ein Stück weit jetzt von den Arbeitsmarktdaten, die du gerade berichtet hattest, die dann wiederum nicht gut aussehen. Sie kennen es, Good News, die dann oft als Bad News aufgefasst werden und umgekehrt an der Börse. Ja, und Frankreich, vielleicht das als letzter Punkt, vielleicht mal ganz kurz, die 10-Jährigen Renditen liegen bei 3,4%. Auch da leichte Entspannung. Die lagen schon bei 3,6% in der vergangenen Woche.
Über den Renditen der Griechen, ne?
Ja, über Griechenland, über Italien. Ja, sicherlich etwas, was man beobachten muss dort, was politisch jetzt weiter passiert. Gut, ja, das soweit zum Rückblick, René. Dann schauen wir mal auf die Unternehmen.
Genau, richtig. Ich komme zu einem der KI-Gewinner der jüngeren Vergangenheit. Vielleicht gar nicht unbedingt jeden von ihnen ein Begriff, dieses Unternehmen. Es geht um Broadcom. Marco, du kennst es logischerweise. Nimm dir erstmal einen Schluck zu trinken.
Ich kenne es, ja.
Weißt du, das wie viel größte Unternehmen der Welt Broadcom ist?
Naja, weiß ich so nicht. Ich schätze einfach mal das 11. größte.
Ja, geht in die gute Richtung. 7. größte Unternehmen mittlerweile. Ja. Also mit der Performance im laufenden Jahr, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Also war mir so auch nicht bewusst, also unter den
Wahnsinn.
Top 7 oder 8, je nachdem, an welcher Statistik man schaut, mit einem Market Cap mittlerweile von 1,65 Billionen US-Dollar. Also ein richtiges Schlachtschiff. Also schon ein großer Tanker.
Absolut, ja.
Kurz zur Entstehungsgeschichte. Broadcoms Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1961, als innerhalb der Hewlett-Packard eine Halbleiterdivision gegründet wurde, die sich auf Optoelektronik, LEDs und optische Sensoren spezialisierte. Und in den Folgejahren, Folgejahrzehnten kam es zu ganz, ganz, ganz vielen Übernahmen. Und seit 2016 ist das Unternehmen nun unter dem Namen Broadcom Corporation bekannt. Ja, und eigentlich ging dann die wilde Fahrt erst so richtig los, also der Expansionskurs nahm richtig Fahrt auf. Der größte Coup gelang mit der Akquisition von VMware, die 2023 abgeschlossen wurde, und Broadcom wurde damit zu einem der größten Software-Hardware-Konzerne der Branche. Vielleicht nochmal, um ein greifbares Beispiel zu liefern, wie man das Unternehmen in diese Wertschöpfungskette KI einordnen kann. Ich baue die Kette mal ganz kurz auf, also ASML. Wir haben es, glaube ich, schon mehrfach hier erwähnt, Lukas auch vor ein paar Wochen mal. Ja. ASML liefert die Maschinen, mit denen überhaupt modernste Chips hergestellt werden können. Taiwan Semiconductor fertigt die Chips dann für Nvidia und AMD zum Beispiel. Nvidia baut die zentralen GPUs, also für die KI-Rechenleistung. Und dann kommt Broadcom ins Spiel. Broadcom liefert die Infrastruktur und Netzwerke, die dann alles verbinden. Also quasi die Kommunikation zwischen den GPUs und Custom-Chips. Broadcom macht noch vieles, vieles mehr, aber da sind sie wirklich führend unterwegs. Ja, mit dieser Infrastruktur arbeiten dann die Amazons, Googles, Microsofts dieser Welt, die Rechenzentren betreiben, KI trainieren und Cloud-Dienste anbieten und abschließend dann kommen die Unternehmen ins Spiel oder wir Privatpersonen, zum Beispiel mit der Nutzung von Chatbots wie ChatGPT. Also vielleicht ganz kurz gesagt, Nvidia baut die Motoren und Broadcom die Wege, Straßen und Autobahnen, ohne die das System dann nicht funktioniert. Mal ganz einfach dargestellt, aber um ein Gefühl zu kriegen, wo ist Broadcom da in der Kette, finde ich vielleicht ganz, nicht ganz uninteressant. Oh ja, dieser globale Player hat nun Zahlen vorgelegt. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen Broadcoms Erfolg. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22% auf einen Rekordwert von 15,95 Milliarden Dollar. Besonders das Geschäft mit KI-Halbleitern boomt. Hier wurden 5,2 Milliarden Dollar umgesetzt und für das Schlussquartal wird ein weiterer Anstieg auf 6,2 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 30% auf 10,7 Milliarden Dollar zu, während der Nettogewinn bei 8,4 Milliarden Dollar mittlerweile liegt. Also auch super profitabel dieses Unternehmen. Und an der Börse sorgte das natürlich für Begeisterung. Die Aktie legte vorbörslich um 9% zu und konnte ein neues Rekordhoch erreichen. Und das trotz des laufenden Jahres oder trotz der des gigantischen Laufes der Aktie. Und nicht, also wie gerade schon gesagt, siebtgrößtes Unternehmen der Welt. Also im laufenden Jahr liegt die Aktie bei sage und schreibe schon knapp 50% plus auf Dollarbasis. Auf 12-Monats-Basis bei 158% plus. Ja, und wäre man seit Start in dieses neue Zeitalter der KI, wie man so häufig beschreibt, also seit Bekanntgabe ChatGPT November 22 mit dabei gewesen, wäre man satte 570% im Plus als Anleger. Also schon eine Wahnsinns-Story und auch der Ausblick, der bleibt spannend. Aktuell sorgt Broadcom erneut für Schlagzeilen. Gemeinsam mit OpenAI plant das Unternehmen die Entwicklung eines KI-Beschleunigers. Das sind diese sogenannten GPUs zum Beispiel, bei denen Nvidia Marktführer ist. Diese sollen ab 2026 ausgeliefert werden und Ziel ist es dann, eine Alternative zu den Nvidia-Chips zu schaffen, die derzeit den KI-Markt dementsprechend dominieren. Broadcom hat bereits Aufträge im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar von OpenAI erhalten, also ein vielversprechender Schritt in diesen lukrativen Markt. Ja, schon spannend.
Das kam auch richtig gut an, glaube ich, diese Zusammenarbeit mit OpenAI.
Ja, ja, ja.
So ein echt ein wegweisender Schritt für das Unternehmen.
Hundertprozentig, ne? Also da entwickelt sich gerade ein echt großes Unternehmen, es ist ein großes Unternehmen, es entwickelt sich aber auch noch und es wächst weiter, vielleicht ein Gegenspieler zu Nvidia. Insgesamt glaube ich, am Markt KI ist omnipräsent und jetzt versuche ich mal die Überleitung, Marco, zu dir hinzukriegen. Ich bin mal gespannt, wie häufig du dieses Wort KI gleich nutzt bei deinem Unternehmen.
Diesmal gar nicht.
Hab dir fast gedacht, schieß mal los.
Ja, viel, viel kleineres Unternehmen. Sag nochmal die Marktkapitalisierung gerade von Broadcom.
Warte, 1,65 Billionen US-Dollar.
Ich habe hier ein Unternehmen, das hat eine Marktkapitalisierung, also einen Wert von 16 Milliarden US-Dollar. Also jetzt auch nicht ganz klein.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ist natürlich von den ganz großen super weit entfernt.
Ich weiß, von welchem Unternehmen du jetzt sprichst. Also 16 Milliarden hätte ich gar nicht geschätzt.
Ja, ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht im Vorfeld. Die Rede ist von SharkNinja. Wird wahrscheinlich den meisten erstmal so vielleicht kein Begriff sein, aber viele Leute, ich komme gleich mal so zu den Produkten, werden gegebenenfalls doch das ein oder andere zu Hause stehen und sehr, sehr gerne auch nutzen.
Ich gehöre dazu.
Ja. SharkNinja hat bei den TCG Awards, das sind die Technical Consumer Goods, in diesem Jahr, ist ein super renommierter Preis, Brand of the Year 2025 auch gewonnen. Also das ist schon eine Ansage, weil es eben eine Marke ist, die durchaus ja jetzt weiter aufkommt und immer bekannter wird. SharkNinja, vielleicht ganz kurz, wurde 1994 gegründet, in Montreal damals, also in Kanada, von Mark Rosenzweig. 2003 erfolgte dann der Umzug in die USA. Und 2007 wurde dann die Marke Shark auf der einen Seite eingeführt. Die ist bekannt für, also heute, für Staubsauger, für Dampf, für Luftreiniger beispielsweise. Und auf der anderen Seite wurde dann 2009 der Bereich der Ninja-Marke eingeführt. Ich glaube, die wird dann vielleicht dem einen oder anderen dann noch bekannter sein. Darunter laufen dann Küchengeräte, zum Beispiel Mixer, Küchenmaschinen, Heißluftfritteusen, Eismaschinen, müssen wohl wunderbar sein, Kaffeemaschinen, ein Grill, ich weiß es von sehr, sehr guten Freunden von uns, die haben so einen Tischgrill, ein Woodfire, sind super zufrieden damit. Du sagtest gerade, René, ihr habt auch ein Gerät zu Hause.
Ja, wir haben eins zu Hause, also ehrlicherweise gehört es Schwiegereltern, aber wir nutzen das schon echt häufig, eine Heißluftfritteuse, also die läuft auch richtig, richtig gut, also ja, Top-Ding, muss
seit,
ich sagen.
Seit 2022, wo auch ein sogenannter Haartrockner, ein Haarstyler, den es auch gibt, wird wahrscheinlich
den hast du zu Hause.
Eher der Damenwelt bekannt sein als uns dann, René. Ja. Und so kennt vielleicht der ein oder andere doch die Produkte. 2015 ist dann die Umbenennung des Unternehmens dann in Shark Ninja erfolgt. 2017 hat sich dann ein chinesischer Investor beteiligt, der mittlerweile aber wieder raus ist seit 2023. Und seither ist das Unternehmen eine unabhängige AG, also eine Aktiengesellschaft. In vielen, vielen Ländern aktiv, USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, China, Japan, Italien, Spanien und Frankreich, also durchaus auch in Europa relativ stark vertreten. Der Hauptsitz in Deutschland liegt in Frankfurt, also Frankfurt am Main. Und insgesamt die Finanzzahlen wirklich auch gut. In 2024 ein sehr, sehr starkes Wachstum, was den Jahresumsatz angeht. Ungefähr knapp plus 25%. Der Umsatz wird auch liegen über 6 Milliarden US-Dollar, was schon eine ordentliche Kennzahl ist. Wie gesagt, natürlich im Vergleich zu den Unternehmen, die wir sonst so besprechen, vielleicht nicht so wahnsinnig viel. Aber auf der anderen Seite schon, ordentlicher Umsatz. Hauptkonkurrenten sind Dyson beispielsweise, kennt man auch, gerade im Staubsaugerbereich, iRobot, KitchenAid und einige mehr. Aber insgesamt muss man sagen, ist das Unternehmen super innovativ unterwegs und dadurch eben dann auch relativ stark vertreten in den Küchen dieser Welt. Ja, die Zielgruppe sind Haushalte, die gerade in den USA gerne auch Eis zu Hause konsumieren. Vielleicht da mal ein Funfact, 60% der Amerikaner essen Eiscreme super gerne zu Hause. Ist in Deutschland ja...
Das ist interessant.
Durchaus etwas anders. Da geht man, glaube ich, häufiger noch in die Eisdiele. Es gab eine große Rückrufaktion auch jüngst zu Schnellkochtöpfen aufgrund eines Baufehlers. Klar, wenn man so innovativ ist, so schnell vorangeht, dann bleiben Fehler auch nicht aus. Ist aber insgesamt, muss man sagen, jetzt dem Kurs, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, nicht wirklich schädlich gewesen.
Wo liegen die insgesamt preislich mit den Waren? Kannst du das einordnen? Eher hochpreisig? Oder?
Ja, so ein Tischgrill beispielsweise, den ich gerade angesprochen hatte, der liegt so zwischen 300, 400 Euro. Ja. Also ich glaube, das ist alles so im Rahmen, was man
mittleren
sich gut erlauben kann. Ja, normales Preissegment würde ich mal so einschätzen. Ja. Und das Produktionsnetzwerk, ganz interessant, ist so breit verteilt. Also in Südostasien vor allem und China natürlich auch. Aber in Anführungsstrichen nur 40% der Geräte kommen aus China. Mhm. Man hat sich da in Südostasien insgesamt deutlich breiter aufgestellt. Ja, das soweit mal einmal zu der Geschichte. Das Unternehmen ist erst seit Juli 2023 an der Börse notiert. Damals mit 38 Euro an den Start gegangen, ist dann relativ stark unter Druck geraten, relativ schnell auf 24 Euro zurückgesetzt und seither, wenn man den Chart hier sieht, fast eine reine Aufwärtsbewegung.
Richtung Liberation Day, ne? Müssen die ja bestimmt auch ordentlich unter die Räder gekommen sein.
Genau,
ne?
Richtig, ja. Ich glaube, du hast den Chart gesehen hier.
Ne, ich hätte gerade schon ehrlicherweise fast gefragt.
Ja, ist genau,
weil
richtig,
wenn du über diese verschiedenen Länder gesprochen hast, mit den Verflechtungen, wird das ja einer der Unternehmen sein, wenn die Zölle reinhauen, wo es dann halt auch dem Aktienkurs wehtut, aber auch dem Geschäftsmodell dann wehtun kann. Ne?
Exakt richtig. Also im laufenden Jahr liegt die Performance in Anführungsstrichen nur bei 5%, damit relativ deutlich ja unter vielen Indizes. Das liegt vor allem an April oder im Vorfeld des Aprils. Da hat es einen relativ starken Rücksetzer gegeben. Zollangst ist hier natürlich da und auch noch da, weil die Zollthematik USA-China ja auch noch nicht gelöst ist. Ja. Also das ist absolut richtig, was du sagst. Trotzdem von diesem Tiefpunkt 24 Euro, den wir dann Ende 2023 gesehen haben, wir liegen mittlerweile im Kurs bei etwa 100 Euro, hat sich der Kurs also vervierfacht. Wenn man seit Anfang eben dabei ist, sind es 160%, die man mit der Aktie verdient hat. Also wirklich eine tolle, tolle Performance. Im laufenden Jahr, ich sagte es gerade, 5% durchaus eine höhere Vola. Insgesamt die Analysten sehen die Aktie auch positiv. 11 Analysten Meinungen, die ich finden konnte. Davon sind 10 absolut positiv. Ein Analyst sagt halten. Kursziel auf Sicht von 12 Monaten plus 20%.
Und neben diesen ganzen Finanzkennzahlen und Fundamentaldaten ist der Name auch einfach cool.
Shark Ninja,
ne?
Ist schon einprägsam, auf jeden Fall. Ja. Also ja, das soweit mal vielleicht ein ganz anderes Unternehmen, wo man mal wieder so die Verbindung hat zur realen Welt auch. Maschinen, immer ganz interessant mal. Und wie immer gilt natürlich, wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Super, René, dann schwenken wir rüber
kommen wir schon zum Regionale.
Ja.
So ist es. Einer unserer Stammgäste hat Zahlen bekannt gegeben. 2G Energy aus Heeg. Ich glaube, hat man schon ein paar Mal jetzt im Podcast, aber immer durchaus spannend. Und auch wenn man sich in der Finanzwelt mal so umhört, auch ein Unternehmen, was auch über den Tellerrand bekannt ist. Ne? Und einer der wenigen Aktiengesellschaften unserer Region, also die 2G Energy AG, konnte im ersten Halbjahr 2025 ihre Gesamtleistung um 28% auf 193 Millionen Euro steigern. Vorher lag man da bei 150 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 30% auf knapp 170 Millionen Euro zu, angetrieben durch ein starkes Wachstum im Neuanlagengeschäft und im Servicebereich. Die EBIT-Marge stieg leicht um oder auf 3,3% trotz negativer Währungseffekte. Ja, der Auftragsbestand erreichte mit 220 Millionen Euro knapp ein Rekordniveau von plus ein Rekordniveau, also auch da plus 12%, was eine Vollauslastung bis Mitte 2026 sichert. Und aufgrund einer ausstehenden EEG-Genehmigung der EU wurde die Umsatzprognose für 2025 auf 430 bis 440 Millionen Euro eingegrenzt, während die Prognose für 2026 noch ein bisschen bullischer ist, mit einem Umsatz von 440 bis 490 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 9 bis 11%. Ja, also ich glaube, zu 2G Energy bleibt da nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, hatten wir schon ein paar Mal drin, aber wenn dieses da mittlerweile große Unternehmen dann auch hier Zahlen veröffentlicht, dürfen wir es dann, glaube ich, auch mal mit reinnehmen. Also ein führender Anbieter im Bereich dezentraler Energielösung profitiert von einer starken Nachfrage nach Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Wärmepumpen und Spitzenlast-Aggregaten. Also mit Sicherheit auch ein Gewinner. Du hattest es ganz zu Anfang schon gesagt, Marco, das Infrastrukturpaket in Deutschland, da ist 2G Energy mit Sicherheit ein Profiteur.
Ja, auf jeden Fall.
Das war es zu 2G Energy. Marco, du weitest den Blick.
Genau, wir schauen auf die aktuelle Woche. Ist durchaus auch einiges los. Also am Donnerstag erfolgt die EZB-Zinssitzung. Der Einlagezins liegt aktuell bei 2%. Wird auch erwartet, dass er diesmal da bleibt, nachdem wir ja viele Senkungen gesehen haben in den letzten Monaten. Der Hauptrefinanzierungszinssatz bleibt bei 2,15. Diese Spanne, also 2% der Satz, zu dem Banken einlegen können bei der EZB, 2,15, zu dem sie dort Geld aufnehmen können. Ansonsten am Donnerstag ebenfalls, also super interessant, die Verbraucherpreise, also Inflationszahlen für die USA. Die lagen letztmalig bei 2,7%. Da wird erwartet, dass sie Richtung 3% steigen. 2,9% stehen hier. Und dann
das
am Freitag.
Das ist schon dann wiederum für den weiteren Zinspfad nicht ganz unwichtig. Ja, ne? Also wenn wir da weiter vielleicht über Erwartungen dann irgendwie 3,2, 3,3% rauslaufen, dann trübt sich auch so eine Zinssenkungsfantasie wieder ein. Ne?
Wird die Notenbank genau beobachten. Ja, ist natürlich nicht ganz einfach. Ne? Wenn der Arbeitsmarkt wird schwächer, spricht für Zinssenkung, die Inflation zieht an, das spricht dafür, die Zinsen eigentlich stabil zu halten.
Das Wirtschaftswachstum geht auch nicht unbedingt nach oben weg. Ne? Also Stagflationsthematiken, die schon im Markt zu diskutieren sind. Ne?
Keine einfache Situation. Präsident Trump, der da permanent gegen die Notenbank auch am Schießen ist, gegen Herrn Powell. Also ja, sehr, sehr spannend. Aber wahrscheinlich sehr sicher wird beim nächsten Mal dann gesenkt werden. Ja. Du hattest es ja eben gesagt. Ja. Am Freitag kommt dann noch das Verbrauchervertrauen für die USA. Auch interessant. Gerade die Konsumentenstimmung in den USA extrem wichtig auch. Dann haben wir die Berichtssaison noch. Da wird es ruhiger. Dann sagen, ich habe hier gesehen, Adobe, ansonsten noch Oracle natürlich, ne? Ein großer Software- und Hardwarehersteller aus den USA. Das gilt es nochmal anzusehen. Die aus deutscher Sicht ganz interessant natürlich die IAA läuft, also die Automobilmesse. Genauerer Blick mal auf Mercedes, auf VW, auf BMW zu nehmen, bestimmt ganz interessant oder auch ganz automatisch damit verbunden. Ich habe mitbekommen gestern, VW hat zum Beispiel gesagt, dass sie eine Feststoffbatterie von QuantumScape, ist ein Partnerunternehmen, wahrscheinlich testen möchten, und daraufhin hat dann VW gar nicht so stark reagiert, aber QuantumScape über 20% zugelegt. Also schon sehr, sehr interessant. Vielleicht ein Grund, nächste Woche vielleicht Autos mal wieder in den Fokus zu nehmen. Schauen wir mal, was passiert. Ein
Apple-Event, ist das diese oder nächste Woche?
Ist auch diese Woche. Diese Woche auch, ne? Genau, ein neues iPhone vorgestellt werden. Mal gucken, ob da wirklich was
Also insgesamt
Neues
so der
kommt.
Software-KI-Bereich mit Oracle, vor allem mit Apple, auch nicht ganz uninteressant.
Blick wert, ja. Mal schauen, ob Apple mal wieder überraschen kann. Das ist ja in den letzten Monaten oder Jahren eher nicht gelungen. Da war ja der Markt eher enttäuscht. Dieses The Next Big Thing, von dem oft gesprochen wurde bei Apple,
Einbindung KI.
Eigentlich seit Jahren, ja. Gut, schauen wir mal. René, hast du noch was?
Nee. du siehst meinen Zettel, oder? Ja. Also ich habe ehrlicherweise die Performances von 2G Energy vergessen.
Okay.
Komm, die bringe ich nochmal. Die bringe ich nochmal. Im laufenden Jahr 55% plus, auf 5-Jahres-Basis 112% plus. Mhm. Und Langfristinvestoren freuen sich auf 10-Jahres-Sicht über 683% Kurs plus. Und von daher glaube ich auch da nochmal positive Nachrichten zum Wahnsinn. Ende. Ja. Und abonnieren Sie uns gerne weiter. Ja, geben Feedback, empfehlen Sie uns, also Feedback an podcast@fourprivatebanking.de. Das soll es für diese Woche gewesen sein.
Gute Woche Ihnen.
Und bis dahin.
Bis Dienstag.
Jo, ciao, ciao. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.